Hallo, ich bin Heinrich, ich bin 40 Jahre alt und ich war ein sogenannter absoluter Beginner. Und ihr hört den Podcast Forever Alone. Bevor es mit der Folge richtig losgeht, ein kurzes Wort von mir aus dem Schneideraum. Ich habe schon bei der Aufnahme gemerkt, dass die Tonqualität nicht in Ordnung war. Es hat sich irgendwie komisch angefühlt. Ich habe aber nicht herausfinden können, woran es lag. Erst jetzt beim Schneiden habe ich verstanden, was ich falsch gemacht hatte. Und sobald ich es korrigiert hatte, habe ich gemerkt, ja, das klingt wieder so wie früher, das klingt wieder gut. Leider war da allerdings schon die komplette Aufzeichnung vollendet und ich habe jetzt ehrlich gesagt wenig Lust, die komplette Aufzeichnung neu zu machen. Deshalb verzeiht mir bitte für diese Folge die äußerst schlechte Tonqualität. Ich gelobe Besserung. Nun viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu endlich einer neuen Folge des Podcasts über ungewollte Beziehungslosigkeit. Vielen Dank an alle, die bisher dran geblieben sind oder auch sich neu dazugeschaltet haben. In den bisherigen Folgen hatte ich ja vor allem über einige Grundlagen referiert, also was sind ABs und wie kann man sie am besten bezeichnen oder wie sollte man es tun, wie viele mag es geben und wie sieht so allgemein der Forschungsstand aus. Nun wäre es eigentlich an der Zeit, dazu überzugehen, die verschiedenen Ursachen zu besprechen und darauf aufbauend dann auch die verschiedenen Lösungen und auch eventuell Therapieansätze. Wie bisher aber nun deutlich geworden ist, haben wir leider diese Information nicht. Es gibt natürlich sehr viele anekdotische Beobachtungen, die in verschiedenen Fernsehberichten, Zeitungsberichten oder auch in den AB-Foren diskutiert werden, aber so richtig fundierte Erkenntnisse und vor allem auch Erfahrungen aus der therapeutischen Praxis, die haben wir leider so nicht. Dennoch sind wir nicht handlungsunfähig und müssen jetzt halt einfach das Feld räumen, sondern wir können genau das versuchen. Und ich möchte damit beginnen, indem ich in dieser Folge, aber auch in den nächsten Folgen einschlägige Bücher zu diesem Thema vorstellen und besprechen werde. Sehr viele gibt es natürlich nicht, aber dennoch einige habe ich mir besorgt und bereits auch durchgelesen. In dieser Folge möchte ich über das Buch Und wer küsst mich? Absolute Beginners, wenn die Liebe auf sich warten lässt, von Maja Rötenbeck besprechen. Es ist ungefähr knapp 200 Seiten lang, ist 2012 im CH Links Verlag erschienen und unterteilt sich ganz grob in drei Abschnitte. Am Anfang haben wir eine Art Einleitung mit Vorwort, mit Vorstellung, was Absolute Beginners sind und warum es die Liebe im 21. Jahrhundert so schwer hat. Der zweite Teil ist sozusagen quasi der Hauptteil. Er wird selber noch einmal in drei Teile untergliedert und es kommen auch noch andere Leute zu Wort. Aber hier geht es vor allem um die Interviews und die Wortmeldungen von und mit absoluten Beginnern. Der dritte Teil ist eher so eine Art Ratgeber. Zum einen werden hier die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen absoluten Beginnern beschrieben und auch eine Anleitung gegeben, wie werde ich ein Ex-AB. Der Schritt in die Öffentlichkeit, Tipps und Ratschläge von ABs für ABs und dann hat es doch geklappt, was Experten raten. Das sind so die Zwischenüberschriften und zum Schluss im dritten Teil gibt es auch noch einen Zukunftsausblick über die absoluten Beginner. Anschließend im letzten Teil gibt es noch einen Anhang, unter anderem auch mit weiterführender Literatur. Es mag vielleicht überraschen, dass ich persönlich vor allem die Interviews als sehr wertvoll und als durchaus hilfreich empfinde und weniger den Ratgeber zum Schluss. Ich muss zugestehen, dass ich dieses Buch vor etlichen Jahren gelesen habe und ich habe es jetzt für diesen Podcast nicht nochmal komplett durchgelesen, sondern in Auszügen anhand meiner Notizen und meiner Lesezettel nochmal quer gelesen. Aber persönlich kann ich mich nicht erinnern, irgendeinen sachdienlichen, nützlichen, auch funktionierenden Hinweis bekommen zu haben, als ich damals den Ratgeberteil gelesen habe. Dennoch ist das Buch enorm wertvoll in meinen Augen und das zeigt sich vor allem schon im Vorwort. Denn dieses ist übertitelt gleich mit einem Appell. Es geht uns alle an. Und im Text heißt es, ungefähr 1 bis 2 Millionen erwachsene Menschen in Deutschland kennen weder Liebe noch Sex. Kurze Anmerkung, wie viele es sind, haben wir schon herausgearbeitet, können wir leider nicht sagen. Weiter. Und einige von ihnen erzählen in diesem Buch ihre Geschichte, so wie Christine, die mit Anfang 40 ihren ersten Freund hat, und Anna, 26, die noch nie richtig geküsst wurde, oder Marco, 31, der Smalltalken, aber nicht flirten kann, und Rainer, 43, der sich seine ersten Sexerfahrungen schließlich bei einer Prostituierten gekauft hat. Menschen, die ohne Liebe, ohne Partner leben und ohne realem Sex, manche nahezu, andere komplett und schon immer ohne. Menschen, die ohne Liebe, ohne Partner leben und ohne realem Sex. Manche nahezu, andere komplett und schon immer ohne. Manche mit dem einen, ohne das andere, aber auch das nicht gern. Sie haben einen Namen und er lautet Absolute Beginners. Und schon in dieser Vorstellung wird klar, Bezug nehmend auf die verschiedenen Interviews und sagen wir mal den verschiedenen Probanden. Die AB-Szene ist sehr heterogen, sie ist sehr divers, sie unterscheidet sich in sehr vielen Punkten, in Alter, Geschlecht. Und später, wenn man das Buch weiterliest, sieht man, sie unterscheiden sich auch in der Berufswahl, in ihrem sozialen Stand, in den Strukturen, in denen sie aufgewachsen sind. Ja, Großstadt, Kleinstadt, Dorfsiedlung. ABs sind nicht gleich. Und das wird hier in den allerersten Zeilen sofort deutlich. Und das allein macht meines Erachtens dieses Buch schon wertvoll. Der zweite Teil der Einleitung, der erklärt, was Absolute Beginners überhaupt sind, beginnt wie folgt. Wenn einer in seinem Leben Beziehungen hat und Sex, verschwendet er keinen Gedanken daran, dass es hätte anders kommen können. Warum auch? Er hat ja Beziehungen und Sex und all die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Wenn er dann hört, dass es jemanden gibt, der das noch nie hatte, denkt er einen bissigen Moment lang vielleicht, der Glückliche hat die ganzen Probleme nicht. Oder er hat Mitleid und findet, der verpasst was. Aber so recht vorstellen kann er es sich nicht, was das heißt, einer von denen zu sein. Einer von denen, die Beziehungen nicht kennen und auch keinen Sex. Oder wenn, dann nur selten und kurzfristig, aber nichts Richtiges. Die Minimalausgabe in 40 Jahren 2 Knutschereien, nach denen die Frauen nie wieder was von sich hören ließen. Oder eine unverbindliche Online-Affäre mit Ende 20, statt endlich das echte erste Mal. Oder aus Frust gekauften Sex, bloß um nicht mehr unberührt zu sein. Oder jahrelang unerwiderte Gefühle für einen unerreichbaren Traumpartner. Oder einen vielversprechenden Flirt aus dem, was hätte werden können, wäre da nicht dieses traumatische Erlebnis in der Kindheit gewesen. Was diese Einleitung dieses Kapitels so stark macht, ist nicht nur, dass erneut wieder die Vielfältigkeit der verschiedenen Betroffenen dargestellt wird, sondern auch, wie schwierig es ist, für Nicht-Betroffene nachzuempfinden, betroffen zu sein. Diesen Perspektivwechsel zwischen Betroffene und Nicht-Betroffene einmal so klar herauszuarbeiten, ist ungemein wichtig, vor allem für die Leserschaft, die vielleicht interessiert ist, aber selbst nicht betroffen. Diese Einleitung allein zeugt für so viel Mitgefühl und Verständnis für Betroffene von einer mutmaßlich eben nicht betroffenen Frau. Das zieht sich durch das ganze Buch hindurch. Und das macht es in meinen Augen so schätzenswert. Die Vielseitigkeit des AB-Tums wird erneut im Abschnitt das Spektrum der Protagonisten besprochen. Dies befindet sich im zweiten Hauptteil eben da, in dem auch die ganzen Interviews zu finden sind. Dort wird erklärt, ich habe für dieses Buch Frauen und Männer zwischen 20 und 49 Jahren befragt. Der Vergleich ihrer Geschichten erlaubt Rückschlüsse auf die Entwicklung einer Persönlichkeit vor dem Hintergrund der dauerhaften Beziehungslosigkeit und sexuellen Unerfahrenheit. Das Berufsspektrum reicht bei den Männern von Studenten über mehrere Informatiker und den Logistik-Sachbearbeiter bis hin zum Sozialpädagogen und zu Mitarbeitern in der Psychiatrie und einer gemeinnützigen Einrichtung. Die Informatiker mögen ins AB-Klischee passen, verbringen sie doch nach eigenen Aussagen mehr Zeit vor dem PC als mit Menschen und noch dazu in einer von Männern dominierten Branche, was nicht folgenlos bleibt. Und doch stellen sich in diesem Buch immer noch genügend Männer mit Berufen vor, die als kontaktorientiert einzustufen sind. Die Geschichten dieser Männer legen eher die Vermutung nahe, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Beruf und der unfreiwilligen Beziehungslosigkeit gibt. Genauso wie die Geschichten der Frauen, die bunt gemischt als Erzieherin in einem pharmazeutischen Unternehmen oder einem Forschungslabor als Chefassistentin, Bürokauffrau, Bankkauffrau, Steuerberaterin, Bibliothekarin und Sekretärinnen arbeiten. Lediglich die Bibliothekarin äußerte ihre Befürchtung, dass sie ein AB-Klischee erfülle, das des stillen, ungeselligen Bücherwurms. Gelegentlich wird darüber spekuliert, ob Absolute Beginners häufiger in Großstädten oder in der Provinz leben. Dass Singles grundsätzlich eher Großstadtmenschen sind, weil sie sich dort weniger beobachtet fühlen und die Freizeitangebote auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, ist aus zahlreichen einschlägigen Studien allgemein bekannt. Aber gilt das auch für die Single-Untergruppe der Absolute Beginners? Die Geschichten in diesem Buch liefern dazu keine eindeutige Antwort. Auch hier ist das Spektrum breit gefächert. Denn meine Interviewpartner wohnen flächendeckend verteilt in Großstädten, Kleinstädten und 500 Seelendörfern irgendwo zwischen Rostock und Wien. Im dritten Teil des Buches, der sich wie ein Auswertungsteil der vorausgegangenen Interviews liest, wird sich die Frage zwischen den Unterschieden männlicher und weiblicher ABs gestellt. So heißt es in »Welche Unterschiede gibt es zwischen männlichen und weiblichen Absolute Beginners?« Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse lautet, die Erfahrungen männlicher und weiblicher ABs sind in großen Teilen sehr verschieden. Das fängt bei der Verlaufskurve ihres seelischen und körperlichen sexuellen Leidens an und geht über ihre Entwicklungsversuche bis hin zu ihren Erwartungen an das andere Geschlecht. Verena 26 bringt es auf den Punkt. Eine Frau denkt, klar, dass er mich nicht anziehen findet, ich habe schließlich zu kleine Brüste. Ein Mann denkt, ich weiß, ich bin kein Alpha, aber kann die blöde Kuh mich trotzdem lieben? Dieser Teil ist mir auch deshalb so wichtig, weil sowohl in den hier zu lesenden Interviews wie auch in anderen Interviews oder auch in den einschlägigen Foren immer wieder zu sehen ist, dass sich vor allem Männer nach außen richten und Frauen nach innen. Also Frauen scheinen eher in einer Art Genügsamkeit oder sogar Resignation zu verfallen und Männer eher in Wut oder Aggression. Natürlich ist das keine Gesetzmäßigkeit. Es lässt sich sicherlich problemlos betroffene Männer finden, die eben nicht sofort wütend wären und allen anderen Männern wie Frauen die Schuld für ihre missliche Lage zuschieben. Und es wird sicherlich auch genug wütende Frauen geben. Aber unabhängig davon, was jetzt tatsächlich die Ursachen sind, Kultur, Erziehung, Biologie, kann man die Feststellung durchaus machen, und ich teile sie, dass Männer mit ihrem Leidensdruck eher nach außen auftreten und Frauen mit ihrem Leidensdruck eher nach innen. Im besagten Abschnitt geht es wie folgt weiter. Was bei einem Vergleich der Geschlechter ins Auge sticht, ist der Umgang mit den Phasen, in denen ihnen ihre Beziehungslosigkeit besonders zusetzt. Viele Frauen erleben ihre Traurigkeit still und innerlich aus. Ich heule mir nicht die Augen aus dem Kopf, erzählt Sarah 28. Ich werde bloß melancholisch und noch ein bisschen ruhiger, als ich es sowieso schon bin. Dann fahre ich an die See, spaziere am Strand entlang, bin mit mir allein. Gucke mir die Schiffe an, atme die frische Luft. Und dann ist alles wieder gut. Auch Lara, 28, hat eine vom Klischee her weibliche Strategie gegen die Einsamkeit entwickelt. Sie geht reiten. Ich will damit nicht sagen, dass mein Pferd ein Partnerersatz wäre, aber so ein Tier kann Zuneigung geben und empfangen. An seiner Seite fühlt man sich weniger allein und das ermutigt einen dann wieder, sein Leben weiterzuleben und sich ein soziales Umfeld zu schaffen. Natürlich helfen die abrupten Heilmittel gegen Stimmungstiefs nicht immer, die Tränen zurückzuhalten. Aber selbst wenn sie zu fließen beginnen, bleibt die Stimmung der Frauen meist unaufgeregt und selbstbezogen. Im Gegensatz dazu kristallisiert sich als eher männliche Reaktion auf Stimmungstiefs eine Mischung aus Aggression, Neid, Hass, Missgunst und Wut heraus. Eva Margulies vom Center for Sexual Recovery in den USA beschreibt in ihrem Buch »Der Mann und seine sexuellen Probleme« bereits 1996, dass die Unerfahrenheit für Männer eine gravierendere Erfahrung sei als für Frauen. Dass gerade die Männer nach außen hin übertrieben nett, beherrscht und angepasst wirken, während in ihrem Inneren eine anhaltende Wut brodelt, die gelegentlich ausbricht. Und tatsächlich, so die Autorin weiter, nur von Männern wurde mir berichtet, sie hätten sich aus Frust absichtlich selbst verletzt, Schmerz hinzugefügt oder sogar an Selbstmord gedacht oder es hätte Momente gegeben, in denen sie befürchteten, auszuticken. Von Betroffenen beiderlei Geschlechts, die sich regelmäßig in der Szene bewegen, wurde mir bestätigt, dass Frauen, die die Symptome ihres Leidens derart drastisch beschreiben, eher selten sind. Vor allem bei Männern richtet sich der Frust nach außen. So werden Menschen mit einem durchschnittlichen Liebeslebenslauf oft als Feinde oder Spiegel der eigenen Unzulänglichkeit betrachtet. Ahmed, 22, reagiert mit einer heftigen, negativen Emotionalität auf seinen ehemals besten Single-Kumpel, der schließlich doch noch eine Freundin gefunden hat. Als ich ihn einmal fragte, findest du das nicht lächerlich, wie du sie in den Himmel hebst, kam nur so eine lapidare Antwort, na und, ich habe ja wenigstens eine Freundin. Da habe ich ihm gewünscht, er würde mit seinem Auto einen Unfall bauen, ins Krankenhaus eingeliefert werden und ein Körperteil verlieren. Irgendwas, was ihn bis an sein Lebensende verfolgt und ihn für die Frauen zum absoluten Verlierer macht. Nicht nur gegen Männer, die ihnen Erfahrungen voraus haben, richtet sich der Hass vieler männlicher Absolute-Beginners, sondern auch gegen die Frauen, die sie verschmähen. Selten wird versucht, wirklich zu verstehen, sondern der Wut freien Lauf gelassen oder der Selbsterniedrigung. Ich kann mich nicht akzeptieren, wie ich bin, sagt Sascha, 28. Alles, was ich tue, tue ich, um endlich kein AB mehr zu sein. Solange mich keine Frau als Partner liebt und mir das Gefühl gibt, auch als Mann wertvoll zu sein, werde ich nicht glauben, dass ich es bin. Keine der Abinen, die mir, also der Autorin, begegnet sind, hat ihre Unerfahrenheit derart absolut in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt und unmittelbar auf ihre Persönlichkeit bezogen. Oft betonen die Frauen, dass die Unerfahrenheit nur ein Aspekt unter vielen in ihrem Leben sei. Ich bin gar nicht darauf gekommen, mich als Beziehungslose zu definieren oder meinen Erfahrungsmangel groß zu thematisieren, versicherte Sarah, 28. Ganz ehrlich, die Sache ist nie ein Riesenproblem für mich gewesen. Und sie bietet auch eine Erklärung dafür an, warum Frauen häufig so denken. Frauen erhalten sich länger die Hoffnung, dass der Richtige noch kommen wird. Sowas wie Erfolgsdruck habe ich jedenfalls nicht. Nun stellt sich doch die Frage, was die geneigte Leserin oder der geneigte Leser als Ursache bzw. auch als möglichen Lösungsansatz für sich mitnehmen kann. In dem besagten Hauptteil mit den Interviews gibt es auch weitere Ausführungen und auch Wortmeldungen, die neben den Interviews stehen. Und so kommt auch ein Physikstudent Bernhard zu Wort. Der 26-Jährige möchte sich nicht mit jenen Absolute Beginners verglichen sehen, die, in Anführungsstrichen, eine erlernte Hilflosigkeit an den Tag legen und in Internetforen lieber ihre Leiden philosophieren, als nach Lösungsansätzen zu suchen. Zum Erwachsenwerden, schreibt er, gehört dazu, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und es nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Es gibt ja nicht nur diesen Teufelskreis aus Sehnsucht, der einen Mann ohne Erfahrungen immer wieder unattraktiver für Frauen macht. Es gibt umgekehrt auch eine Aufwärtsspirale. Mehr Erfahrungen mit Frauen führen zu mehr Selbstvertrauen, was wiederum zu mehr Erfahrungen mit Frauen führt. Auch wenn Bernhard uns leider hier im Unklaren darüber lässt, wie man aus diesem Teufelskreis ausbrechen kann, um genau in diese Aufwärtsspirale zu geraten, so wird immerhin hier dieser Teufelskreis als solcher benannt. Genauso auch seiner Erfahrung nach, wie sich dieser Teufelskreis auch wieder umdrehen kann. Also der Teufelskreis aus, ich brauche Erfahrung, um einen besseren Umgang mit dem anderen Geschlecht zu haben, um dann vielleicht auch den einen oder anderen Erfolg zu haben. Ich brauche aber auch bereits diesen Umgang mit dem anderen Geschlecht, um genau diese Erfahrung sammeln zu können. Ob jetzt nun alle, die aus diesem Teufelskreis von sich aus nicht ausbrechen können, unter erlernter Hilflosigkeit leiden, wie seine Ausführungen suggerieren, mag ich bezweifeln. Es gibt natürlich unterschiedliche Typen und unterschiedliche Typen haben einen anderen Umgang mit ihrem Leidensdruck. Das haben wir schon herausgearbeitet. Und das Ganze ist natürlich auch gewissen Phasen unterworfen. Auch ich würde sagen, es gab Phasen in meinem Leben, da war ich durchaus aktiver und habe mich mehr versucht. Und es gab Phasen, da war die Depression einfach stärker und da habe ich resigniert. Im späteren Teil des zweiten Abschnitts, also mit den ganzen Interviews, kommt auch Bonnie 33, eine Sekretärin, zu Wort, die schon als 13-Jährige in der Schule viel gemobbt wurde. Und sie schreibt oder sagt: Diese Einstellung findet sich in einigen Gesprächen mit den Absolute Beginners mittleren Alters wieder. Sie haben ihr Problem oder zumindest einen wichtigen Teil des Problems identifiziert. Sei es, dass sie äußerlich zu wenig aus sich machen, dass sie überhöhte Ansprüche an einen Partner oder das Gefühl der Liebe haben, dass sie sich zu sehr in ihren Schneckenhaus zurückziehen oder ihr Ich hinter einer undurchlässigen Fassade aus Komödiantenattitüde verbergen. Aber sie sind nicht bereit, das Problem anzugehen. Sich zu verändern hieße für sie, sich dem Willen der Gesellschaft zu beugen. Und das beabsichtigen sie schon aus Trotz gegenüber der Gesellschaft, die sie mit all ihren Formvorgaben für ein normales Leben zum Außenseiter macht, nicht zu tun. Was dabei übersehen wird, es funktioniert einfach nicht. Gleichzeitig in der Masse der Normalos untergehen zu wollen, sich aber gegen alles andere zu sträuben, was die Gesellschaft unter einem Normalo versteht. Wenn man nun als Außenstehender meint, jene Absolute Beginners würden schon irgendwann, wenn der Leidensdruck groß genug ist, ihren inneren Widerstand aufgeben und sich dann doch noch anpassen, kann ich nur sagen, diesen Eindruck habe ich nicht gewonnen. Mir scheint viel eher, je größer die Verzweiflung, desto größer auch der Trotz. Und auch hier muss ich sagen, dass ich dieser Analyse nicht vollständig mitgehe. Natürlich fühlen sich vermutlich die meisten Betroffenen als Außenseiter, als nicht normal. Und natürlich nehmen das einige von ihnen auch als Teil ihrer Identität an. Das war bei mir genauso. Für mich war es, oder ist es vielleicht ein Stück weit immer noch, wesentlicher Teil meiner Identität gewesen, nicht normal zu sein, nicht zu den anderen zu gehören. Und natürlich gibt es auch so eine Art Abgrenzungsverhalten. Ja, ich will's den anderen doch eh nicht recht machen. Wie, ich habe keine Einladung bekommen, ich wollte zu dieser Party eh nicht gehen. Aber immer wieder zu attestieren, das würde quasi alle oder im Regelfall alle Betroffenen betreffen, das halte ich für falsch. Und als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, habe ich das gleich mit einer Notiz vermerkt, diesen Abschnitt. Und da habe ich reingeschrieben, nein, Ausrufezeichen. Es geht darum, gesehen und akzeptiert zu werden, so wie man ist, nicht darum, sich zu verändern, ohne etwas zu verändern. Und ich denke, das ist der wichtigere Punkt, dass vieles, was dann in dieser Art Trotzhaltung, aber vielleicht auch in Aggressivität umschlägt, einfach nur der Ausdruck eines absolut unbefriedigten, unbedienten Bedürfnisses ist, nämlich gesehen und verstanden zu werden. Ich denke auch, dass sehr viele Ratgeber und Ratschläge deshalb nicht geachtet werden, nicht nur, weil sie mit entsprechend hoher Wahrscheinlichkeit auch Murks sind, sondern einfach, weil sie gar nicht auf den Menschen eingehen, sondern nur auf das Problem. Das heißt, nicht die Menschen werden in ihrer Situation gesehen. Ich als absoluter Beginner oder jemand, der ungewollt beziehungslos ist, werde als Mensch gesehen, der in diesem Problem, unter diesem Problem leidet, sondern es wird gleich die Lösung gesehen von einem Problem, das nicht ansatzweise angeschaut und verstanden wurde. Um es anzuschauen und zu verstehen, müsste man erstmal die Menschen sehen. Also ich als absoluter Beginner, der ungewollt beziehungslos ist, müsste erstmal angeschaut werden, um verstanden zu werden, um dann sowas wie Hilfestellungen und Ratschläge überhaupt geben zu können. Ich möchte mal aber auch aus den Interviews direkt zitieren und damit betroffene ABs auch zu Wort kommen lassen. Zuerst möchte ich den Ahmed, 22, Student der Volkswirtschaftslehre, sprechen lassen. Er schreibt: Obwohl ich in allen anderen Lebensbereichen inzwischen erfolgreich bin, obwohl ich studiere, obwohl ich in meinem großen Bekanntenkreis absoluten Respekt genieße, in dieser Gesellschaft fühle ich mich wie ein Verlierer. Und das ist ein Gefühl, das ich nachvollziehen kann. Das ist ein Gefühl, das mich mein komplettes Leben bisher begleitet hat. Simone, 25, Erzieherin, schreibt: Ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich diese allgemein gefasste und schwer anzugehende Angst vielleicht als eine Art Komplizin herbeigerufen habe, weil ich gar keinen Partner finden will. Ist es nicht verlockend, den bequemsten Weg zu gehen, keine Veränderung zuzulassen, nicht darüber nachdenken zu müssen, wie man an sich selbst arbeiten könnte? Aber das würde ja bedeuten, dass ich freiwillig Single wäre. Und das trifft wiederum auch nicht zu. Ich sehe mich nach so vielen Dingen, die mit einer Beziehung zu tun haben. Nur leider trifft die Beobachtung, dass Abinen im Gegensatz zu männlichen ABs oftmals weniger bereit sind, an sich zu arbeiten, und dass sie lieber passiv auf ein Wunder warten, perfekt auf mich zu. Ob die gemachte Beobachtung von Simone jetzt wirklich zutrifft, dass weibliche Absolute Beginners eher in Passivität verfallen als männliche Absolute Beginners, die dann wohl eher in eine Art Aktionismus verfallen, kann ich nicht wirklich sagen. Jedoch widerspricht das der vorangegangenen Aussage, nämlich die, dass Absolute Beginners generell oder männlich im Besonderen in eher eine Art erlernte Hilflosigkeit verfallen, also in ich kann ja eh nichts machen und ich kann ja eh nichts ändern. Diese Komponente wird es geben und diese zu erwähnen und den Befund zu benennen ist erstmal gar nicht verkehrt. Und das durchzieht nicht nur dieses Buch, sondern generell, wenn man sich versucht, diesem Thema auch über weitere Literatur und über weitere Berichte zu nähern. Es gibt Beobachtungen, die sind nicht falsch, weil man sie gemacht hat oder wie man sie gemacht hat, aber es wird selten in die Tiefe gegangen, um zum Beispiel verschiedene Typen zu ermitteln oder die Widersprüche, wie ich sie jetzt gerade eben aufgezeigt habe, mal zu analysieren und zu schauen, woher das kommt. Auch was ist eher Ursache, was ist eher Wirkung. Was Simone aber sehr gut herausgearbeitet hat, ist so etwas wie die innere Zerrissenheit zwischen soll ich etwas tun oder soll ich es sein lassen und lieber warten. Ich selbst habe das in meinem frühen Leben sozusagen stets so gehandhabt, dass ich, wenn ich auf Konzerten war oder auf Festivals oder anderen größeren Veranstaltungen, ich mich nur dann dort einigermaßen frei bewegen konnte, indem ich mir gesagt habe, hier und jetzt läuft sowieso gar nichts. Ja, ich bin hier, um zu feiern, die anderen Leute sind hier, um zu feiern und um Spaß zu haben und dann habe ich halt eben Spaß. Und habe den Gedanken, vielleicht jemanden kennenzulernen, vielleicht endlich auch mal die erste Liebe zu treffen und die ein oder andere Erfahrung zu machen, ganz, ganz, ganz weit weggedrängt. Im Grunde genommen habe ich genau das gemacht, was ein Teil der Ratschläge sagt. Geh raus, erzwinge es nicht, mach einfach dein Ding. Und das habe ich getan mit, klar, überschaubarem Erfolg. Aber das war nicht so sehr mein Versuch, zum Erfolg zu kommen, sondern überhaupt in dieser für mich sonst schwierigen Lage mit hoher Anspannung irgendwie klarzukommen. Und insofern kann ich da Simone sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich möchte lieber nichts machen, mich zurückhalten, einfach mich um anderes kümmern, weil ich das, meine ungewollte Beziehungslosigkeit und alles, was ich tun oder lassen sollte, um das zu ändern, als viel zu anstrengend und belastend empfinde. Und genau das beschreibt auch Anna, die 26-jährige Bibliothekarin. Bin ich unterwegs, schätze ich meine Chancen vorher realistisch ab, also senke sie quasi, um nicht total deprimiert nach Hause zu kommen. Gehe ich zum Beispiel allein ins Kino oder lasse mich irgendwohin mitschleifen, rechne ich damit, allein zu bleiben. Dann werde ich nicht zu sehr enttäuscht. Und ich finde, das ist eine legitime Haltung und ein legitimer Umgang mit diesem Leidensdruck. Unabhängig davon, ob man auf diese Art und Weise eher oder weniger Erfolg hat, irgendeinen Umgang braucht man damit und irgendeinen Umgang muss man haben, um daran nicht völlig zu zerbrechen. Und dieses nach unten korrigieren, jegliche Erwartung, ist ein Umgang, um sich selber zu schützen, um diesen Tag zu überstehen und auch um den nächsten Tag zu überstehen. Fazit. Was kann man also zu diesem Buch sagen? Es ist für mich eines der wichtigsten Einstiegsliteraturen, die ich bisher gelesen habe. Es ist sehr umfangreich, es bildet verschiedene Perspektiven ab, gibt auch einigen, da sage ich gleich noch was dazu, einigen Experten das Wort und teilt das Buch gut auf in einen allgemeinen Teil, in eine betroffene Perspektive und in einen kleinen analytischen Teil. Den Anspruch, wirklich Hilfestellung zu geben, um mit diesem Leidensdruck auszukommen, den kann das Buch tatsächlich nicht erfüllen. Das schreibt aber Maya Rötenbeck selbst. So schreibt sie in dem Teil über die Geschlechterunterschiede. Gibt es Unterschiede im Umgang mit der Unerfahrenheit zwischen männlichen und weiblichen Betroffenen? Was wiegt schwerer, der Mangel an Sex oder der Alltag ohne Beziehungen? Die erste Frage ist bisher in der spärlichen einschlägigen Literatur noch nicht gestellt worden, da die betroffenen Frauen kaum zu Wort gekommen sind. Aber auch Untersuchungen zu unfreiwilligem Leben ohne Sex mit speziellem Augenmerk darauf, wie die Sexlosigkeit erlebt wird und sich langfristig auf die Persönlichkeit auswirkt, sind Mangelware. Während es unzählige allgemeine Single- und Sexstudien gibt, mochte ohne konkrete Forschungsergebnisse keiner der angefragten Sexualforscher als Absolute Beginners Experte zitiert werden. Bleibt zu hoffen, dass es diesem Buch gelingt, die Relevanz des Themas zu betonen und dadurch entsprechende Studien anzustoßen. Und dazu hätte dieses Buch allemal eigentlich die Schlagkraft gehabt, denn es bildet ganz klar die Verschiedenheit der ABs ab. Sicherlich nicht vollzählig. Wir reden hier von 10 Interviewpartnern. Das ist so oder so eine kleine Stichprobe. Und dennoch wird durch diese kleine Stichprobe die unglaubliche Pluralität der Betroffenen deutlich. In ihren unterschiedlichen Biografien, in ihrem unterschiedlichen Leidensdruck, den sie empfinden, in dem unterschiedlichen Umgang, wie sie mit ihrem Leidensdruck umgehen. Leider hat das Buch auch 1-2 Kehrseiten. Zum einen wird Wolfgang Kronrath eine Bühne gegeben, zu der Person sage ich später noch etwas. Und zum anderen werden auch Aussagen uneingeordnet wiedergegeben, obwohl eine Einordnung wirklich notwendig gewesen wäre. So heißt es auf Seite 176 oben, Stichwort unerreichbarer Traumpartner. Lara verliebte sich in einen 10 Jahre älteren Mann und hoffte 8 Jahre lang vergeblich auf ihre Chance. Stichwort Schüchternheit. Lara ging lieber zum Reiten statt auf Partys. Erst besagte Hypnosetherapie in Verbindung mit einer kinesiologischen Behandlung half ihr, diese scheinbaren Gesetzmäßigkeiten ihres Lebens mal mit anderen Augen zu sehen. Im Gegensatz zur Hypnose handelt es sich bei der Kinesiologie ganz klar um eine Parawissenschaft, also sozusagen Hokus pokus. Die Wirksamkeit ist hier in keinster Stelle nachgewiesen und das uneingeordnet so wiederzugeben, ist hochproblematisch. Schon bei der Hypnose, bei der es ja wenigstens tatsächlich sowas wie eine Wirkung gibt, ist allerdings Achtung geboten, insbesondere wenn Hypnose von Laien angewandt wird, denn Hypnose kann auch nachteilig, kann auch schädlich sein. Und es gab große Probleme in der Geschichte der Hypnose, dass verschiedenste Misshandlungen von Kindern herauskam, weil man die späteren Erwachsenen unter Hypnose gesetzt hat und sie dann danach befragt hat. Und erst eine aufwendige Ermittlung hat ergeben, dass diese Erinnerungen niemals passiert sind, sondern während der Therapiesitzung erst entstanden. Also wir haben einmal ein gefährliches Verfahren, das bitte nur durch Fachpersonal ausgeführt wird, ohne dass das hier in irgendeiner Form erwähnt wird. Und auf der anderen Seite eine ganz klare Parawissenschaft, zu denen die Leute bitte nicht angehalten werden, sie zu nutzen. Nun möchte ich hier nicht falsch verstanden werden. Ich verstehe absolut, dass wenn jemand großes Leid empfindet, sich dann auch religiösen Motiven oder esoterischen Motiven zugewandt sieht und verzweifelt den letzten Strohhalm nutzt, um irgendwie noch aus der eigenen misslichen Lage herauszukommen. Was ich aber nicht für in Ordnung halte, ist, genau solche Maßnahmen uneingeordnet und ohne jeden Warnhinweis hier wiederzugeben. Und das hätte erfolgen müssen. Abgesehen von den zwei Abzügen in der B-Note gibt es für dieses Buch auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung. Es ist weiterhin über den Gebrauchtbuchmarkt zu erhalten, wie auch als Kindle-E-Book-Version. Anschließend möchte ich ein weiteres Buch besprechen, das meines Erachtens aber keine eigene Podcast-Folge wert ist. Und ich werde auch gleich erklären, warum. Es handelt sich dabei um Unberührt von Arne Hoffmann. Menschen ohne Beziehungserfahrung, Wege zu erfüllter Liebe und Sexualität, erschienen 2006 im Kreuzverlag und ist 238 Seiten lang. Auch dieses Buch besteht aus 10 Interviewpartnern, also im Grunde genommen könnte man sagen, hätte ich es, weil es 6 Jahre früher entstanden ist, durchaus vor Maya Rötenbeck besprechen können, aber dieses Buch hat Mängel. Kurz zur Vorstellung des Buches. Neben einem Vorwort besteht das Buch, wie gesagt, aus 10 Interviews mit der Kapitelüberschrift Menschen ohne Beziehungserfahrung, Protokolle. Anschließend kommen Fachleute und Pioniere zu Wort. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Interviewformat. Anschließend wird den Ursachen und den Hintergründen auf den Grund gegangen. Und es gibt auch hier wieder einen Ratgeberteil, wie finde ich noch einen Partner, Denkanstöße und Lösungsmöglichkeiten. Das Ganze schließt dann ab mit einem Glossar und einer Liste aktueller Internetforen. Auch hier möchte ich natürlich nicht sagen, dass es schädlich oder nachteilig wäre, dieses Buch zu lesen. Es fällt aber immer wieder auf, wie vor allem rassistische und misogyne Stereotypen durchbrechen, sie immer wieder rezipiert werden, ohne diesen zu widersprechen. Ganz besonders fällt dabei das Interview mit Wolfgang Kronrath auf, was ab Seite 148 beginnt. Obwohl eine Frage des Autors Arne Hoffmann lautet, kommen wir zu möglichen gesellschaftlichen Folgen des AB-Seins. Bei einigen absoluten Beginnern hast du ausländerfeindliche, bei anderen frauenfeindliche, also misogyne, Tendenzen entdeckt. Und du glaubst, dass beides zumindest auch aus den negativen Erfahrungen der Betreffenden bei der Partnersuche herrührt. Fangen wir mal mit dem Frauenhass an. Wie ist er bei den Betreffenden entstanden? In der Antwort referiert Wolfgang dann, warum das falsche Männlichkeitsideal und das falsche Männerbild daran schuld ist, dass Männer keine Partnerin finden. Andersrum spielt es offenbar keine Rolle. Und dass Frauen diese Männer dann ausnutzen würden. Er spricht dann auch von parasitärem Verhalten. Er behauptet dann zwar, diese Konstellation sei übrigens geschlechtsunabhängig, aber ich verstehe nicht so ganz basierend auf den bisherigen Ausführungen, wie die umgekehrte Konstellation aussehen soll. Denn immerhin haben die Männer ja das falsche Männlichkeitsbild. Er schreibt, und weil männliche ABs wegen sexualfeindlicher Erziehung und des ganzen Gerätes um sexuelle Belästigung und Männer, die nur das eine wollen, sich völlig asexual verhalten, werden die meisten auch nur als geschlechtsloses Wesen betrachtet und landen auf der sogenannten Kumpelschiene. Lass uns nur Freunde sein. Bestenfalls bleibt eine Freundschaft bestehen, schlimmstenfalls erfolgt wieder eine üble Abfuhr. Aber nicht genug damit. Nachdem männliche ABs Frauen ihre Zuneigung deutlich gemacht haben, meist auf ungeschickte Art durch Gestehen, hören sie von ihnen Sätze wie: Ich bin noch nicht so weit für eine weitere Beziehung. Es ist wohl eine Notlüge, aber der Frust kommt zeitverzögert, erst recht, wenn die Frau danach doch eine Beziehung angeht. Natürlich mit einem anderen Mann. Durch diese Sammlung von Frustration kippt eine anfänglich freundliche Handlung irgendwann in Frauenhass um. Er wendet sich oft gegen alle Frauen, weil männliche ABs bisher ja von allen Frauen konsequent abgelehnt wurden und solche Widersprüche und Demütigungen erleben mussten. Also Frauenhass entsteht aufgrund von wiederholten Ablehnungen ohne Erfolg. Das bedeutet, Frauenhass müsste in dieser Gesellschaft nur bei den Menschen verankert sein, die a. männlich sind und b. absolut keinen Erfolg haben. Andere Menschen dürften keinen Frauenhass entwickelt haben und dürften diesen auch nicht zeigen. Ich denke, dass unser aller Erfahrung, auch wenn das kein Beleg ist, da deutlich eine andere Sprache spricht. Hinzu kommt, wenn das ganze Gerede um sexuelle Belästigung bei Männern falsch ist, müssten wir eigentlich die Beobachtung machen, dass gerade die Männer, die immer wieder oder aktuell zumindest Sex haben oder in partnerschaftlichen Beziehungen leben, vor allem durch sexuelle Belästigung auffallen. Und wenn das stimmt, wäre ja die Antwort auf die Frage, wie männliche absolute Beginner aus ihrer Situation herauskommen, sexuelle Belästigung. Also, wir sehen schon, wohin die Reise geht, wenn man der Argumentation konsequent folgt. Und demzufolge und auch logisch konsequent ist in Wolfgangs Weltbild der Feminismus schuld an männlichen ABs. Er schreibt: Stattdessen wurden deutsche Männer rund 30 Jahre durch radikalen Feminismus mit einseitigen und unerfüllbaren Forderungen konfrontiert, verunsichert, kollektiv als das Tätergeschlecht beschimpft und psychisch demontiert. Anmerkung aus der Redaktion: Quellenangabe ist Hoffmann, Arne Hoffmann, 2002. Also jener Wolfgang Kronrath zitiert hier seinen Interviewpartner Arne Hoffmann aus »Sind Frauen bessere Menschen? Plädoyer für einen selbstbewussten Mann«. Dazu möchte ich noch anmerken, dass das ein weiterer Grund ist, warum ich dieses Buch nicht empfehlen werde. Arne Hoffmann fällt mir vor allem nicht nur durch dieses Buch auf, sondern auch durch die anderen Bücher, die er geschrieben hat. Und wem das interessiert, der mag einfach mal diesen Autor suchen und schauen, was er sonst noch so geschrieben hat, dann sieht man schnell, was ich meine. Ich mag hier an der Stelle, insbesondere weil ich kein anderes Buch von ihm gelesen habe, da nicht weiter drauf eingehen. Aber Wolfgang Kronrath führt weiter aus: Viele deutsche Männer scheinen sich diesen Forderungen angepasst zu haben und sind schlicht eingeschüchtert. Sie sehen Frauen als das höhere, reinere Geschlecht und treten ihnen gegenüber devot auf. Ich habe manchmal schon entsprechende Äußerungen von Männern gehört, die auf geradezu erschreckende Weise ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten von Frauen mit den Füßen getreten haben. Also vermutlich sind sie nicht sexuell übergriffig geworden. Da ist es eigentlich naheliegend, dass normale Frauen für solche irregeführten Männer keinen Respekt haben. Und wenn Frauen im Allgemeinen und FeministInnen im Besonderen nicht schuld sind, ja, dann gibt's immer noch die Ausländer. Verhaltensunterschiede von ausländischen und deutschen Männern scheinen eine weitere Ursache von Neid und damit auch von Ausländerhass zu sein. Deutsche Männer wurden rund 30 Jahre mit radikalem Feminismus konfrontiert, verunsichert und psychisch demontiert. Erneute Quellenangabe, Hoffmann 2002, falls man es beim ersten Mal überlesen hat. Anders als viele ausländische Männer, die zu Dominanz und teilweise auch zu Gewalttätigkeit gegen Mitmenschen erzogen wurden. Auch wenn die Mentalitätsunterschiede zwischen ethischen Gruppen nur gering sein mögen, können sie doch bewirken, dass am unattraktiven Ende der Skala fast nur Deutsche und am attraktiven fast nur Ausländer sind. Das könnte zur Folge haben, dass Frauen Ausländer aufgrund ihres noch intakten Selbstgefühls tendenziell bevorzugen. Nicht ohne Grund gibt es auch Frauen, die gezielt ausländische Partner suchen und zwecks sexueller Beziehungen mit Einheimischen ins Ausland reisen. Ja, das kennen wir von Männern natürlich nicht. Das könnte ebenfalls bedeuten, dass ABs häufiger in Kulturen mit einseitiger Frauenförderung, Deutschland, USA, zu finden sind. Und wenn die ABs erleben, wie sie selber von einer Frau abgelehnt werden, dann aber sehen, wie diese Frau die Diskothek mit einem Türken oder einem Afrikaner, dann ist der Neid da. Ja? Wir kennen alle das Land Türkei und wir kennen alle das Land Afrika. Ausländische ABs fallen natürlich nicht auf. Okay. Ausländer ein Problem, es sei denn, er ist ein AB. Dann ist er Leidensgenosse. Auch hier kann ich nicht sagen, wie viel auf eigene Erfahrung beruht und wie viel die Presse durch tendenziöse Berichterstattung beigetragen hat. Also wir sehen, Frauen sind schuld an männlichen ABs und die Ausländer sind sowieso schuld an allem, aber auch, dass es den Männern so schlecht geht. Das ist die absolute Blue Pill, Red Pill Bubble, wie wir sie in der toxischen Inselkultur kennen und wie wir sie auch problemlos im AfD-Umfeld wieder hören, wenn es dann auch dort wieder um Misogynie und Menschenfeindlichkeit geht, um Rassismus, dann hören wir genau diese Töne nun 20 Jahre später. Konrad fährt fort. Das könnte umweltbedingte Umstände sein. Es gibt Gruppen von unangenehmen Menschen, die trotz ihrer geringen Zahl übermäßig stark in Erscheinung treten. Zum Beispiel Abzocker. Auf dem Partnermarkt in armen Ländern. Die ehrlichen Partnersuchenden völlig überdecken können. Frauenfreundlich in Anführungsstrichen. Medien, die den Eindruck vermitteln, alle Frauen seien sozial benachteiligt und sexuell belästigt. Kleinkriminelle. Also Ausländer, ne, ist klar, die naturgemäß mehr Aufmerksamkeit erregen als unauffällige, ehrliche Menschen. Also Deutsche, ist klar. Und Ausländer hier in Deutschland sind nicht unbedingt repräsentativ für die Bewohner ihres Herkunftslandes. Ja, wir wissen, es gibt gute und es gibt schlechte Ausländer. Das hat der Rassismus absolut perfektioniert. Und bestimmte Menschentypen kommen in einigen Ländern so gut wie überhaupt nicht vor, sodass man sie nicht trifft, selbst wenn man sie ansonsten anzieht. Zum Beispiel der hiesige Macho lateinamerikanischer Art und die emanzipiert Tuende. Frauen können nicht emanzipiert sein, sie können nur emanzipiert tun. Die emanzipiert tuende Frau in Ostasien. Eigentlich müsste man Arne Hoffmann und Wolfgang Konrad hier zugutehalten, dass sie das schwierige Thema Menschenfeindlichkeit, genauer Misogynie und Rassismus innerhalb der AB-Szene und da wiederum auch nochmal insbesondere in der Inselszene thematisieren. Und man merkt, dass sie eigentlich der Problematik an sich bewusst sind, nur um dann aber genau diese Stereotype von der gefühlskalten Frau und von dem gewalttätigen, aber temperamentvollen Ausländer doch wieder zu streuen. Und anstatt dieser Frauenverachtung und diesem Rassismus zu entgegnen, bedienen sie genau diese Stereotype und befördern Misogynie und Rassismus. Und das ist der Grund, warum ich dieses Buch einfach nicht empfehlen kann und auch nicht empfehlen werde, weil es so gut ist, in den Stellen dazwischen ist, an manchen Stellen einfach nicht lesbar ist. In keinem Ratgeber, egal um was es geht, ob es um Schutz vor sexuellen Übergriffen und Schutz vor grenzverletzendem Verhalten geht, oder ob es um ungewollte Beziehungslosigkeit geht, oder ob es um Kochen mit Airfryer geht, in keinem Ratgeber hat man das Problem der sexuellen Übergriffe und das Problem der ungewollten Beziehungslosigkeit einander auszuspielen, das hat zu unterbleiben. Und das haben Hoffmann und Konrad bleibe nicht hingekriegt und vermutlich noch nicht einmal versucht. Also, obwohl beide Bücher von Aufbau und der grundsätzlichen Idee her sehr ähnlich sind und auch vieles gleich thematisieren und auf die gleichen ExpertInnen zurückgreifen, gibt es für Maria Rödenbecks Und wer küsst mich? Eine absolute Leseempfehlung. Wer also mag, sich da einzulesen als jemand, der neugierig ist, aber auch als jemand, der betroffen ist und wir wissen, wie es anderen Betroffenen geht, dem sei Maria Rödenbecks Buch empfohlen. Hingegen das Buch Unberührt von Arne Hoffmann ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Es gibt jetzt keinen Grund, sich das nicht zu holen. Wer das Geld hat und es unbedingt lesen will, kann das natürlich gerne tun. Auch das Buch ist noch als Antiquität, nehme ich mal an, kann man es bezeichnen, noch zu beziehen. Aber ich muss auch sagen, sehr viel mehr wird man leider nicht erfahren, als man auch bei Maria Rödenbeck erfährt. Der wichtigste Outcome von Unberührt, von Arne Hoffmann, ist der gleiche Outcome, den man auch bei Maria Rödenbeck hat. Nämlich, Betroffene befinden sich in einem Teufelskreis, aus dem sie ohne weiteres und alleine nicht herauskommen. Abseits davon wird man in dem Buch von Arne Hoffmann nichts finden. So, das war er, mein erster Versuch einer Buchbesprechung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht hat die eine oder der andere von euch selbst auch schon mal eine Rezension geschrieben und kann mir sagen, was ich hätte besser oder anders machen müssen oder wie er oder sie das lieber gemacht hätte. Ich hoffe, der eine oder die andere entscheidet sich auch für das Buch von Maria Rödenbeck. Und ansonsten lasst uns gerne zu den Büchern uns in den Kommentaren austauschen. Ich bedanke mich vielmals für euer Mitdenken, Mitfühlen und Mitmachen und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.